Fiotti dirigierte uns durch die Lichtlosigkeit. Sie war nicht so geschickt, wie Blinde von Geburt sind, aber sie spürte Lufthauche und Geruchsveränderungen sowie Ebenheiten und Unebenheiten des Bodens, und sie konnte diese Zeichen besser lesen als ich. Ich fragte, ob sie denn auch wieder zurückfände. »Das wisse sie nicht«, antwortete sie, »weil ich meine Bildung aus meinen vorherigen Leben in mein Leopardendasein mitgenommen hatte, stand mir einiges nützliches Wissen zur Verfügung, und so schlug ich vor, einen Faden nahe beim Ausgang der Höhle zu befestigen und ihn beim Gehen abzuspulen, wie es Theseus im Labyrinth des Minos getan hatte.« »Sie habe keinen Faden«, sagte Fiotti. »Ich sagte doch, hast du. Sie könne ihr Hemdchen auftrennen.« Das wollte sie nicht. Ihr Hemd war schmutzig und starr vom Blut der Schlachten, die wir geschlagen hatten. Das war ihr Schmuck und Rüstung. Fiotti breitete die Arme vor sich aus, ich riet ihr dazu, damit sie ertaste, wenn uns etwas im Weg stünde. Und sie schwang die Arme nach rechts und nach links, wie es Schwimmer im Wasser tun, falls rechts oder links etwas wäre, dass sich die Höhle rechts oder links verengte. Ich streckte mich von Schritt zu Schritt nach oben, hüpfte sogar, ob ich mit dem Kopf an die Decke anstieße, falls die Höhle von Schritt zu Schritt niedriger würde und wir irgendwann stecken blieben. Die größte Gefahr für den Besucher einer finsteren Höhle droht vom Verlust des Zeitgefühls. Du gehst 10 Schritte im Schwarzen und meinst, es seien 100 gewesen. Um die Zeit wenigstens einigermaßen zu messen, redete ich. Und während ich redete, überschlug ich sozusagen im Hinterkopf die Anzahl der Worte und Wortgefüge und rechnete sie in Sekunden und Minuten um, benutzte mein Reden als eine Art Uhr. Jedes Wort ein Rucken des kleinsten Zeigers, entschuldigte mich zugleich bei Fiotti für meinen Redefluss, der sie irritieren musste, weil sie mich bisher als einen eher einsilbigen Charakter kennengelernt hatte, der ich als Katze Matou nicht bin, als Leopard aber sehr wohl war, und bat sie, mich nicht zu unterbrechen, und begründete dies, indem ich ihr mein Verfahren der Zeitmessung darlegte, während ich parallel dazu, wie erwähnt, sozusagen im Hinterkopf, nach eben diesem Verfahren weiter die Zeit maß und redete, nachdem ich mit der Erklärung meines Verfahrens zum Ende gekommen war, ohne eine Pause zu lassen, ins Leere hinein, weiter. Denn Stille lässt sich schwer messen, erklärte auch dies Fiotti, nämlich, dass ich, um nicht sinnlos darauf loszuplappern, gleichzeitig zum Zählen der Worte und Umrechnen in Sekunden und Minuten sozusagen noch weiter hinten im Hinterkopf ein Thema suche, über das ich sprechen wolle, dass also mein augenblickliches Reden sich zwar wie unsinniges Gequassel anhöre, in Wahrheit aber der Überbrückung diene, auf der Suche nach einem ernsthaften Thema, weil ich mich davor hüten müsse, irgendein beliebiges, womöglich wenig ergiebiges Thema aufzugreifen, das mich eventuell in die Verlegenheit bringe, bereits nach kurzer Zeit zu einem anderen Thema zu wechseln, ich also erneut über ein Thema nachdenken müsse, was das Risiko in sich berge, durcheinander zu geraten und meine Zeitmessung dann gar nichts wert wäre und wir schon sehr bald keine Chance mehr hätten festzustellen, wie lange wir schon in der Höhle sind, woraus mit größter Wahrscheinlichkeit größte Verwirrung entstünde, eben weil es in dieser absoluten Finsternis absolut nichts gibt, was unsere Zeiterfahrung anregen und regeln könnte, wo wir uns außerhalb der Höhle wenigstens, das aber absolut, auf Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, Tag und Nacht, hell und dunkel verlassen dürften, mehr noch als auf die Mahlzeiten, weil diese erstens nicht regelmäßig, zweitens nicht einheitlich, sondern meistens unterschiedlich seien, einmal frisch gerissene Antilope, Reste von Aas, manchmal ein Ei und so weiter, dass also die regelmäßige Abfolge von hell und dunkel, Licht und Finsternis, Tag und Nacht unzweifelhaft das Verlässlichste sei, was das Leben Leben außerhalb einer Höhle zu bieten habe, gerade dies aber in der Höhle fehle, und dachte, während ich immer noch über das Thema Themenwahl und was damit zusammenhängt, sprach und zugleich die Wörter zählte und in Sekunden und Minuten umrechnete, weiter unablässig über ein Thema nach, ein interessanteres Thema als das Thema Themenwahl und was damit zusammenhängt, über ein würdiges Thema, über das ich lange genug sprechen ließe, und fand schließlich jenes eine Thema, das in unserer gegenwärtigen Situation dem Auge am nächsten war, nämlich die Farbe Schwarz, und eröffnete, ohne im Sprechen und Rechnen innezuhalten, meine Überlegungen dazu, mit der Frage, ob es erlaubt sei, absolute Finsternis als schwarz zu bezeichnen, und fragte weiter, ob es, wenn ja, ebenso erlaubt sei, absolutes Licht weiß zu nennen, oder ob es sich in beiden Fällen wieder einmal um vermaledeite Metaphern handle, als über einer Strecke von wenigen Schritten und einer Zeit von wenigen Worten, also wenigen Sekunden, das Schwarze sich in Graues und das Graue sich in Weißes verwandelte, in ein Weiß, das so weiß schien, ja, schien, wie die Sonne scheint, das Weiß nicht der richtige Name dafür ist und wie ein neues Wort würden erfinden müssen.